Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 59. Episode von Mama macht Business. Heute mit Alicia Felkle. Sie verließ eine steile Karriere im Großkonzern, bevor sie wusste, dass sie schwanger war. Finanziell riskant, aber emotional genau richtig. Alicia erzählt uns in dieser Episode offen und ehrlich, wie aus einem zufälligen Praktikum während der Schwangerschaft plötzlich eine Vision wurde. Mom Career. Warum sie zunächst alleine gründete, später eine Co-Gründerin dazu holte und wie die Geburt ihres zweiten Kindes ihr zeigte, dass Erfolg mehr bedeutet als nur harte Arbeit. Heute steht Mom Career kurz vor der GmbH-Gründung und hilft hunderten Müttern, sich beruflich neu zu orientieren. Alicia teilt wertvolle Einblicke in ihre Coaching-Arbeit, warum Teilzeitjobs gerade jetzt die Zukunft sein können und wie künstliche Intelligenz sogar beim Bewerbungsprozess hilfreich sein kann. Ja, herzlich willkommen, liebe Alicia. Ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast bist und wir miteinander quatschen.
Ich freue mich auch. Danke für die Einladung, liebe Lisa.
Ja, also du bist auf jeden Fall eine sehr heiße Empfehlung von vielen gewesen. Da haben einige mir gesagt, lad doch mal die Alicia ein, die wäre doch spannend und so. Und natürlich hatte ich dich auch schon auf dem Schirm, aber damit bist du quasi dringender geworden. Und ja, und wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir heute dazu gekommen sind, aus verschiedensten Gründen der Vereinbarkeit. Aber heute ist es endlich soweit und wir reden heute ein bisschen über dich, über deinen Werdegang und wie du so in der Selbstständigkeit mit zwei Kindern, ja, dein Unternehmen wuppst. Das ist immer ganz spannend zu hören.
Ja, ich freue mich drauf.
Starten wir mal. Also du bist ja mittlerweile zertifizierte Personal- und Business Coach und hast einen Bachelor in Psychologie. Wie genau. Bist du denn dann dazu gekommen, dich auf Mütter und berufliche Neuorientierung mit Mom Career zu spezialisieren?
Also erstmal bin ich während des Studiums, habe ich schon angefangen zu arbeiten, habe das berufsbegleitend gemacht dann, alles auch über Umwege passiert und das erlebe ich auch bei sehr, sehr vielen Frauen, die wir so begleiten. Beruf ist bei den meisten nicht wirklich was Geplantes, sondern das passiert einem irgendwie und man landet eben irgendwo und arbeitet mit dem, was man dann hat. Und ja, so war das bei mir auch. Ich bin dann im Großkonzern gelandet und habe da auch eine relativ steile Karriere hingelegt. Schwuppsdiwupps vom Briefe öffnen. Ursprünglich als Studentenjob war ich dann im internationalen Marketing unterwegs, habe Personalthemen gemacht für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also da war ganz, ganz viel, war eine wilde Zeit und ich habe aber da relativ schnell für mich gemerkt, das ist nicht mein Weg. Und ich fand es super frustrierend zu sehen, wie viele Menschen um mich rum in diesem Konzern nicht glücklich sind mit dem, was sie da tun. Und ja, dann habe ich für mich irgendwann gedacht, boah, dafür habe ich nicht Psychologie studiert. Ich wollte eigentlich immer Menschen helfen. Ich wollte nicht in die Therapie, aber ich wollte Menschen helfen, aus ihrem Leben das Beste rauszuholen und habe einfach da schon gemerkt, wie wichtig der Faktor Beruf da ist. Und ja, habe gedacht, da möchte ich ansetzen. Und ich habe auch da schon gemerkt, ich bin kein Konzernmensch. Ich bin einfach eigentlich kein Angestellter. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen, meine eigenen Ideen verfolgen und habe da auch so ein bisschen Probleme, mich in so vorgegebene Hierarchien reinzubegeben. Und dann war ich mutig und habe gesagt, nö, ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Ich will nicht, dass mir das alles so passiert, sondern ich will das bewusster entscheiden. Bin aus dem Konzern raus und habe dann gemerkt, dass ich schwanger war. Es war finanziell nicht unbedingt der ratsame Ablauf. Insgesamt aber ja, alles genauso super, wie es gekommen ist. Und dann habe ich die Schwangerschaft genutzt und mich eben in meinem Feld, in der Psychologie umgeguckt, was kann ich denn alles damit machen, wo kann ich ansetzen? Und dann bin ich im Rahmen eines Praktikums so an meinen Mentor gekommen, der auch Psychologe und Coach und der machte vor allen Dingen Berufsfindung für Abiturienten und Studienabbrecher, wirklich am Start der Karriere, dass es gar nicht in eine falsche Richtung läuft, aber gleichzeitig auch nach Burnout, so eine Neuorientierung. Das fand ich beides total spannend. Das hat riesigen Spaß gemacht. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und für mich war klar, boah, das ist genau der Bereich, in dem ich sein möchte, aber ich muss da noch irgendwie mein eigenes draus machen. Und da hatte ich erstmal noch keine Vision. Ich wusste, ich will das selbstständig machen, aber ich mache ja dann nicht einfach einen Ort weiter genau das Gleiche. Und das hat sich dann aber ganz automatisch ergeben durch meinen ersten Sohn, weil als der dann da war, hat das alles nochmal so in ein anderes Licht gerückt, diese ganzen Berufsfragen. Und als ich dann mit so vielen Müttern zusammensaß in den Krabbelgruppen, wo man sich nicht überall unterhält, kam einfach unglaublich oft das Thema Job auf. Ich darf jetzt schon nicht dran denken, wenn ich da zurück muss oder keine Ahnung, wie es bei mir weitergeht. Meine Firma hat sich gemeldet. Also es war irgendwie so ein omnipräsentes Thema bei den Frauen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, da ist die Schnittmenge und dafür braucht es ein Angebot. Ja, und dann bin ich damit los und euphorisch, wie man dann so ist, Büro gemietet und alles angetreten. Aber auch direkt eine tolle Resonanz. Und dann kam Corona. Das war genau 2020, als das alles so richtig Fahrt aufnahm. Und ja, dann gab es da noch so ein paar Hürden zu bewältigen, würde ich sagen. Aber das war mein Weg da rein.
Ja, super spannend. Also wie oft hört man, dass Corona kam und das dann halt bei vielen, also war bei mir genauso, nicht, dann einen Break auch brachte und man eben sich neu wieder ausrichten musste, im besten Fall. Du sprichst ja jetzt von einer Art, oder du sagst, psychologisches Berufsprofiling für Mütter. Was genau kann man sich denn jetzt darunter vorstellen? Wie läuft so eine Arbeit bei dir ab mit den Müttern?
Ich habe ein Konzept entwickelt, was wir jetzt dann auch über die Jahre immer wieder erprobt haben und weiterentwickelt haben, was einfach sehr stringent zum Ziel führt. Und das Geheimnis ist so ein bisschen, dass wir anfangen, indem wir alles mal ausblenden und mit psychologischen Tests auf die Person heute drauf gucken. Das ist auch, ist mir in dem ganzen Prozess immer sehr, sehr wichtig. Also wir sind ja mittlerweile mehrere Coaches und das predige ich denen hoch und runter. Diese Verfahren werden hier trainiert. Die Idee dahinter ist, ich habe eben schon gesagt, Beruf passiert einem häufig so. Und oft ist das auch schon mit der Ausbildung oder mit dem Studium so. Also wie oft höre ich, naja, ich habe denn das studiert, weil das hat meine Freundin, hat sich auch dafür eingeschrieben. Oder ne, das hat mir mein Onkel empfohlen. Oder da wurde ich nicht genommen und deswegen habe ich dann das andere studiert. Und dass das in wenigen Fällen nur wirklich zu einem nachhaltigen Ziel führt, ist ja eigentlich logisch schon zu greifen. Aber oft bleibt man in diesem Dunstkreis, wo man jetzt einmal gelandet ist, so automatisch kleben. Weil man hat jetzt schon so viel da reingesteckt, man ne, hat jetzt da, also so, wie sieht es denn aus, wenn ich jetzt was ganz anderes mache? Also da passiert einfach unglaublich viel. Und ich möchte immer zu Beginn dieses Prozesses diesen ganzen Quatsch einmal weg und einmal die Person selber kennenlernen, so wie sie heute ist. Weil das kann natürlich auch gerade nach Kindern nochmal eine ganz andere Person sein, mit ganz anderen Wertevorstellungen, Zielen, Interessen, als das vor 10 Jahren vielleicht war. Und dann basiert der Start sehr auf 3 psychologischen Testverfahren, die wir sehr intensiv durchgehen. Also da bekommt man dann auch nicht nur irgendwelche Graphen ausgespuckt, sondern wir nehmen uns echt 2-3 Termine, um das ganz detailliert zu besprechen. Und das ist total cool für die Frauen selber, sich nochmal aus einem ganz anderen Winkel zu betrachten und eben diesen ganzen Quatsch, der so passiert ist die letzten Jahre, einfach mal als äußere Faktoren rauszulassen. Und für uns als Coaches ist das natürlich eine super Möglichkeit, die Person extrem gut kennenzulernen in kurzer Zeit. Also ich sage immer, wenn wir die Tests durchhaben, dann hat man immer das Gefühl, man kennt sich schon so 1-2 Jahre. Und dann haben wir eine gute Grundlage, wo man sich auf sich selbst besonnen hat. Und dann geht man die weiteren Fragen schon ganz anders an. Dann gehen wir natürlich auf Themen ein, wie soll das als Familienmodell funktionieren? Wo darf der Job sein? Wie viele Stunden dürfen das sein? Wo ist der Minimum, Maximum, Sweet Spot? Räumliche Distanz, wie wollen wir das organisieren? Wie nehme ich da auch mich selber vielleicht nicht 110% in die Verantwortung, sondern lasse meinem Partner auch ein bisschen Raum für seine Verantwortung und nehme den da auch in die Pflicht? All diese Themen kommen da mit rein. Und dann gehen wir in einen geleiteten, sehr kreativen Prozess, um herauszufinden, welcher Job denn zu diesem Menschen, den wir da gerade wieder mal neu kennenlernen, wirklich passt. Da gucken wir uns an, was hat die Person alles schon gemacht. Wir sezieren das sehr akribisch, finden Muster. Also für mich ist das alles auch so ein bisschen wie Puzzeln. Wir finden einfach über ganz viele Gespräche immer wieder so Hinweise. Und in welchen Berufen auf der ganzen Welt, auch mal aus der eigenen Bubble total rausgedacht, könnte ich diese Stärken, Interessen, Aufgaben, die mir viel Spaß machen, denn ausüben? Und dann haben wir irgendwann eine riesige Sammlung und dann gehen wir daran, die wieder kleiner zu machen, bis da irgendwann ein Plan steht. Eine Sache, wo man sich traut zu sagen, ja, das ist mein Ziel, dafür gehe ich jetzt los und ich weiß auch genau wie.
Und sag mal, nun hast du es ja schon angesprochen, vielleicht kann man dem Partner dann auch seine Verantwortung natürlich übergeben. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das natürlich oft ein Thema bei eurem Coaching ist, dass die Frauen, die Mütter in ihrer Partnerschaft sich auch diesen Raum erstmal wieder nehmen müssen, insbesondere wenn sie eben die Person sind, die in Elternzeit gegangen ist und die dann ja sich wieder neu finden muss. Wie oft müsst ihr denn erstmal bei den Familien eigentlich aufräumen und sozusagen da dafür sorgen, dass da ein gesundes Verhältnis entsteht, dass die überhaupt den Kopf dazu frei haben? Oder andersrum gefragt, sind die Leute, die zu euch kommen, schon an dem Punkt, dass sie das geklärt haben und dann kommen sie quasi zu euch ins Coaching?
Das ist total unterschiedlich, ehrlicherweise. Auch die Voraussetzungen sind einfach total unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sind schon wieder im Beruf, die müssen gucken, wie sie das noch irgendwie auch noch dazwischen kriegen. Dann gibt es Frauen, die sind in Elternzeit. Es gibt auch Frauen, die sind schon sehr lange in Elternzeit. Es gibt total unterstützende Partner. Es gibt Partner, die das Ganze gerade nicht so verstehen. Also es ist einfach super divers. Was aber allen gemeinsam ist, ist, dass das Coaching mit diesen festen Terminen, wo man sich trifft, total hilft, das zur Priorität zu machen und auch Verständnis zu bekommen dafür, ich brauche jetzt diese Zeit, egal ob dann Oma kommt und in der Zeit aufpasst oder der Partner irgendwie sich die 2-3 Stunden frei nimmt. Es hilft auf jeden Fall, das zur Priorität zu machen und man merkt bei allen, dass durch diese regelmäßigen Termine und dieses, okay, Mama ist jetzt mal für 1,5 Stunden raus, raus aus der Verantwortung, Tür zu, ich bin nicht da, passiert schon auf jeden Fall eine Dynamik. Ne? Also die Kinder gewöhnen sich da dran, so wie ich darf da jetzt mal nicht hin oder im besten Fall ist der Vater oder die Oma mit denen einfach unterwegs. Und aber auch die Teilnehmerin selber kriegt wieder so ein Gefühl dafür, es ist okay, dass ich mir jetzt hier meine Zeit nehme und die auch beschütze. Und dass das eben nicht für jeden, ja, ne, für jede Kleinigkeit irgendwie umgeworfen wird. Weil wenn man ehrlich ist, wenn man sich alleine damit beschäftigt, ist das oft das Problem. Man nimmt es sich immer wieder vor, sich dafür Zeit zu nehmen, aber am Ende fehlt die wieder. Und ja, dann mache ich das halt heute Abend und nach 3-mal Stepstone durchscrollen fallen einem die Augen zu. Genau, also es macht auf jeden Fall was in der Dynamik. Wir würden jetzt nie hingehen und von uns aus da die Partnerschaft oder das Familienkonstrukt in Frage stellen. Das bringt jede Mutter selber mit, wie groß das Fragezeichen da gerade ist. Das ist auch generell was, was ich immer dazu sage, es gibt für uns nicht die richtige oder die bessere Aufteilung. Ja, ich finde an einer kurzen Elternzeit nichts besser und nichts schlechter als an einer langen, an wenig Arbeitsstunden oder an vielen. Also das darf einfach jede Familie für sich finden. Genau, aber der Prozess hilft auf jeden Fall dabei und was vielen auch hilft, ist überhaupt der Gedankenanstoß, den Partner da mehr mit reinzunehmen. Also ich erlebe das sehr viel, dass die Frauen glauben, jetzt waren die letzten 1, 2, 3 x Jahre diese ganze Care-Arbeit meine Aufgabe und wenn jetzt mein Job dazukommt, dann ist es meine Aufgabe zu gucken, wie ich das unter einen Hut kriege. Und diese Ermutigung dazu, die Partner auch sehr früh, also das machen wir mit so ein paar Hausaufgaben, mit in diesen Prozess reinzunehmen, zeigt denen oft auch, wie sehr die Partner sich das selber auch wünschen und auch bereit dafür sind und sich auch mitgenommen fühlen wollen und da nicht so vor vollendete Tatsachen gestellt werden wollen. Man kann da, glaube ich, keine allgemeine Antwort geben.
Nun richte ich mich ja mit meinem Podcast hier vor allem an selbstständige Mütter, an Unternehmerinnen, die den Weg dann ein bisschen umgeschlagen haben und gesagt haben, sie machen es jetzt allein. Wie oft ist denn das bei euch die Lösung, dass Mütter in die Selbstständigkeit gehen?
Wie oft? Ich würde mal sagen, so 30% der Fälle. Also es ist schon relativ häufig. Es ist zumindest aber sehr oft Thema. Ob das am Ende dann wirklich das Ergebnis ist, ist dann, ne, wie gesagt, so ein Drittel vielleicht. Aber ich glaube, ich würde mal sagen, 80% spielen zumindest mit der Idee. Und aber eben aus so unterschiedlichen Gründen. Also bei mir war es ja zum Beispiel wirklich der innere Wunsch, ich will mein eigenes Ding machen, ich will was Eigenes aufziehen. Bei vielen ist der Grund aber eher so eine Vermeidung von dem Bewerbungsprozess. Und das merkt man dann in unserem Prozess aber auch irgendwann. Ne? Woher kommt der Wunsch nach einer Selbstständigkeit? Ist es eigentlich der Wunsch danach oder steckt da was anderes hinter?
Und nun, wenn ich das so von außen wahrnehme, habe ich es vielleicht ganz gut verstanden, dass es auch ja nicht nur darum geht, dass ihr die Mütter coacht, sondern ihr habt ja mittlerweile auch heiße Drähte zu Arbeitgebern, zu spannenden Leuten, die eben Jobs zu vergeben haben. Und da macht ihr ja dann so eine Art Matching am Ende auch. Das ist ja quasi auch noch eine Funktion, die ihr quasi erfüllt.
Ja, aber eher so sekundär, eher so zufällig. Also das ist nichts, womit wir jetzt als Versprechen rausgehen würden. Aber man merkt schon, dass sich das entwickelt. Also wir haben natürlich unsere Drähte zu auch super guten Newslettern, wo man an spannende Jobs kommt, spannende Teilzeitjobs kommt, familienfreundliche Arbeitgeber. Wir kennen natürlich auch andere Akteure einfach auf dem Markt. Es passiert auch immer häufiger, dass sich Arbeitgeber direkt an uns wenden, weil sie keine guten Bewerbungen kriegen oder gar keine Bewerbungen kriegen, ob wir da nicht Talente im Pool haben. Und dann natürlich matchen wir dann, wenn es Sinn macht. Aber das ist eher sowas, was sich so organisch dazu entwickelt hat.
Wann endet denn dann so ein Coaching?
Das kommt ein bisschen darauf an, was das Ergebnis ist. Und also das Profiling, dieser erste Teil, den ich eben beschrieben habe, der endet damit, dass man weiß, okay, das ist mein Plan A, dann gibt es vielleicht noch einen Plan B, diese Fortbildung mache ich dafür und das sind meine Steps für die nächsten Monate. Dann endet das Profiling. Viele gehen dann erstmal nochmal in eine Weiterbildung oder so, um das neue Ziel dann auch gut zu erreichen. Und wenn man möchte, begleiten wir danach dann auch noch im Bewerbungsprozess, wo wir dann die Unterlagen richtig gut machen, für Bewerbungsgespräche üben, Simulationen machen, Gehaltsverhandlungen, LinkedIn optimieren, all solche Geschichten. Oder natürlich, wenn eine Selbstständigkeit rauskommt, dann begleiten wir auch das. Also das war bisher eher so, haben wir immer individuell vereinbart. Das kommt aber jetzt ganz aktuell wirklich auch als Produkt dazu, dass wir auch die Gründungsphase begleiten. Und auch das, ich habe das, glaube ich, eben noch nicht dazu gesagt, das geht bei uns, wenn man gerade arbeitslos ist, alles kostenlos über die Agentur für Arbeit, wenn man das möchte. Und das gilt sowohl für diesen Jobfindungs- und Bewerbungsteil als auch für die Gründung.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil das wäre auch eine meiner Fragen gewesen. Nun ist es ja häufig gerade in der Elternzeit jetzt bei den meisten ein bisschen knapper als sonst, weil man ja nur Elterngeld bekommt oder also und dann sich das leisten zu können, quasi aber an der Karriere schon mal zu basteln. Aber wenn du halt sagst, dass es da natürlich die Unterstützung auch gibt, die man sich da holen kann, ist das natürlich super.
Betrifft natürlich nicht alle, also ne, die Voraussetzung ist da, dass man gerade arbeitslos ist oder zeigen kann, dass man nach der Elternzeit zum Beispiel arbeitslos wird, weil man umzieht, weil der Arbeitgeber pleite gegangen ist in der Zwischenzeit und so, genau. Und generell haben wir das Thema aber mit auf dem Schirm, ne? Also auch deswegen ist es bei uns immer so eine Paketstruktur, dass ich wirklich weiß, was sind das für Kosten und nicht, jetzt kommt noch eine Stunde drauf und noch eine Stunde drauf. So, es gibt halt Fixpreise, da weiß man ganz genau, was einen erwartet.
Und wenn man jetzt die aktuelle Situation sich anguckt in der Welt, sage ich jetzt mal, Deutschland eher so im wirtschaftlichen Down. Gleichzeitig klagen aber viele Unternehmen ja über Fachkräftemangel, also gute Kräfte. Wie nimmst du das in eurem Coaching-Bereich wahr? Also wie passt das zusammen mit den Frauen, die bei dir ankommen und eben gut ausgebildet vielleicht sind und genau das haben, was eigentlich andere suchen? Wie beobachtest du das aktuell?
Also es ist total branchenabhängig, wie sehr das da reinschießt. Ich beobachte vor allen Dingen, dass das manchen die Freiheit gibt, jetzt endlich sich zu trauen, nach was anderem zu schauen. Also ich habe zum Beispiel Klientinnen, die bei VW angestellt sind oder waren und die so ein bisschen diesen externen Grund jetzt brauchen, um dann zu sagen, so und jetzt nutze ich die Chance, weil vorher war ja immer der Gedanke, so eine Sicherheit aufzugeben, irgendwie zu gruselig. Also für viele ist das so ein bisschen der Starterknopf. Es gibt natürlich Branchen, die total leiden. Ich bin da aber wirklich grenzenlose Optimistin, weil ich finde, gerade solche Phasen, ob es eine Elternzeit ist oder gerade auch Arbeitslosigkeitsphasen, sind heute ein bisschen auch ein Segen, weil man die so gut nutzen kann, um sich neu aufzustellen, um sich weiterzubilden und dann auch für Themen Spezialistin zu werden, für die es einfach noch wenig Spezialisten gibt, weil sich die Arbeitswelt in den letzten Jahren und auch in den nächsten Jahren einfach so wahnsinnig stark verändert. Und was man auch sehen kann, wenn man so Job-Arbeitsmarkt theoretisch da dran geht, ist, was sind das für Jobs, die wegfallen und was sind für Jobs, die unbedingt gebraucht werden. Und für uns so ein bisschen die schöne Antwort ist, dass Frauen besonders stark sind in Berufen, die eine hohe soziale Kompetenz brauchen, die zum Beispiel sehr motivierend sind, sehr einfühlsam. Und das sind zum Beispiel Berufe, die eine KI nicht übernehmen kann. Ja, deswegen ist dieser Wandel im Jobmarkt für Frauen eigentlich gar nicht nachteilig und auch für dieses Thema Teilzeitarbeit überhaupt nicht nachteilig, weil die Firmen haben ja die Aufgaben, die sie bisher hatten, trotzdem zu erledigen. Ne? Und dann kann es zum Beispiel aber eine super Möglichkeit sein, zu sagen, okay, wir sourcen einen Teil aus, wir ersetzen einen Teil mit KI oder verschlanken Prozesse, aber eine 50%-Stelle brauchen wir da immer noch. Also ich sehe das gerade für diese Teilzeitarbeit sogar auch eher als vorteilhaft an, weil die Teilzeitkraft nun mal auch 50% kostet von einer Vollzeit.
Ja, und viele Mütter wollen ja doch dann Teilzeit arbeiten, zumindest wenn die Kinder noch ein bisschen jünger sind. Und was würdest du denn da empfehlen, wenn man sich da in typischen Stellenanzeigen immer wieder mit diesen Vollzeitstellen konfrontiert sieht und dann ja in einem Bewerbungsprozess vielleicht auch mit Bewerbern konkurriert, die Vollzeit arbeiten würden? Viele, also ich kenne das aus meinem eigenen Umfeld, dass vor allem Frauen dann sagen, ja, nee, da brauche ich mich gar nicht drauf bewerben, die suchen ja Vollzeit. Was sagst du zu sowas?
Das ist dann der Grund, warum sich die Firmen dann irgendwann bei uns melden, weil sie keine Bewerbungen kriegen. Einfach bewerben. Der Punkt ist, dass man das selber schon so als was Negatives bewertet. Ich kann nur Teilzeit. Das weiß ich doch gar nicht, ob das jetzt gerade da vielleicht auch positiv gesehen wird. Vielleicht bewirbt sich zeitgleich noch jemand anders in Teilzeit und man kann die Stelle perfekt aufteilen. Und das ist für den Arbeitgeber ein Riesenzugewinn, weil man sich in Urlaubszeiten und Krankheitszeiten super vertreten kann. Es gibt auch ganz oft, das weiß ich aus meiner eigenen Konzernzeit auch noch, dass man, wenn man sich einen Headcount von oben besorgen möchte, dass man ja sehr verargumentieren muss, naja, wofür denn, was brauchen wir denn da noch, was soll diese Person dann tun? Und dann klappt man sich oft auch so Aufgaben zusammen, naja, also die könnte hier noch und das könnte sie auch noch, was aber gar nicht unbedingt bedeutet, dass das alles zwingend nötig ist, sondern man sucht sich dann Aufgaben zusammen und ehrlicherweise sieht man das manchmal auch in Ausschreibungen, da werden Dinge zusammengebracht. Da wird dann Veranstaltungsorganisation mit dem Empfang zusammengemischt oder völlig wilde Kombinationen, wo man genau das von außen schon sehen kann. Da wurde geguckt, was können wir jetzt alles noch da reinpacken? Und dann ist es natürlich gerade bei diesen Stellen auch sehr einfach zu sagen, okay, wir splitten das wieder auf. Deswegen, ich bin immer dafür, lass das Nein dem Arbeitgeber. Eine Bewerbung, gerade wenn du einmal gute Vorlagen hast, ist total schnell gemacht, ja. Genau, ich bin zwiegespalten, was das Thema angeht, wann nenne ich den Teilzeitwunsch? Das ist noch so ein Ding, was oft gefragt wird. Also, wenn nicht explizit dabei steht, dass es auch in Teilzeit möglich ist, dann kann man sich trotzdem darauf bewerben. Und am Ende des Anschreibens, da würde ich es immer platzieren, kann man dann zum Beispiel reinschreiben, für die ausgeschriebene Stelle stehe ich in einem Umfang von zunächst x Stunden zur Verfügung. So, dann wissen die ja schon mal Bescheid. Ich sage am Ende des Anschreibens, weil das ist das Letzte, was der Personaler sieht, man ist dann nicht direkt vielleicht raus, sondern hat erst die Möglichkeit, übers Anschreiben und den Lebenslauf zu punkten. Wer jetzt wirklich gute Nerven hat, der darf das auch erstmal gar nicht schreiben und geht erstmal in die Runden und nutzt diese Zeit, um von sich zu überzeugen. Und das kann total positiv laufen. Das habe ich schon ganz, ganz tolle Verläufe auch gehabt, aber man muss sich da selber gut genug kennen, um zu wissen, habe ich das die ganze Zeit im Kopf und hemmt mich das total in diesen Gesprächen, weil dann kann ich es mir sparen, dann wird es eher eine negative Bewerbungserfahrung und ich schwäche mein Selbstbewusstsein. Also da muss man sich selber ein bisschen fragen, halte ich das durch? Es ist aber an sich nichts Schlimmes.
Welche Rolle weißt du denn LinkedIn und der KI zu beim Thema Jobneuausrichtung. Wie spielt das bei euch eine Rolle, diese Werkzeuge, nenne ich sie jetzt mal?
Also KI nutzen wir in unserem Prozess mittlerweile viel. Das erspart uns im Vergleich zu früher extreme Recherchezeit. Wichtig ist ja aber zu wissen, was ich der KI füttere. Und die KI kann zum Beispiel sehr gut mit den Ergebnissen aus unseren Tests arbeiten. Und wenn man die zum Beispiel da reingibt mit noch so ein paar Stichpunkten, die man rausgearbeitet hat, zum Beispiel, ich bin gerne in Positionen, die für andere Strukturen schaffen, oder ich bin gerne in Positionen, wo viel zwischenmenschlicher Kontakt ist oder so, dann kommen da ganz gute Vorschläge raus, mit denen man erstmal weiterarbeiten kann. Also nochmal, es ist viel Muster erkennen und darin ist KI ja total gut. Selten, dass die KI dann genau das ausspuckt, wo man sagt, ja, und darauf gehe ich jetzt los. Aber es kann die Suche so ein bisschen steuern. Das ist bei uns im Prozess auf jeden Fall viel eingezogen. Und auch gerade im Bewerbungsprozess kann man das wahnsinnig gut nutzen. Profi-Tipp, Link von der Stellenanzeige kopieren, bei ChatGPT reinkopieren und sagen, welche Skills sollte ich in meiner Bewerbung auf diese Stelle besonders hervorheben, zum Beispiel. Genauso, wenn ich ein Anschreiben vorbereitet habe, kann ich auch mit ChatGPT machen, das nochmal mit dem Link zur Stelle zurückgeben und sagen, bewerte mal mein Anschreiben in Bezug auf diese Stelle und der spuckt dir sehr gut aus, was fehlt noch, was solltest du mehr betonen. Also als Sparringspartner kann man es wahnsinnig gut benutzen. KI spielt aber auch innerhalb LinkedIn eine total große Rolle, weil da ja auch einfach starke Algorithmen hinterhängen und die, finde ich, funktionieren auch sehr gut. Das heißt, wir leiten natürlich auch an, LinkedIn etc. gut aufzusetzen, damit die KI dahinter versteht, was ich suche, was ich bieten kann. Und wenn das einmal sich gut eingespielt hat, bekommt man einfach wahnsinnig viele passende Jobangebote zugespielt, ohne dass man selber auf der Suche sein muss und wird entsprechend auch den richtigen Headhuntern in ihre Listen gespielt. Also das spielt schon eine große Rolle.
Jetzt machen wir mal die totale Brücke hin zu dir, weil du hast ja selbst gegründet und bist ja komplett auch quasi um 180 Grad in einen anderen Bereich sozusagen gegangen, vom Großkonzern dann in deine Selbstständigkeit nun ja schon eine ganze Weile. Aber mittlerweile hast du ja auch zwei Kinder. Wie genau organisierst du denn jetzt so dein Unternehmen, so dass es zu dir und deinem Familienalltag passt? Ich weiß nicht genau, wie alt deine Kinder jetzt sind, aber die sind, glaube ich, auch noch ein bisschen kleiner.
2 und 6.
Ja, genau, sage ich ja, klein. Genau. Also insofern hast du dir ja auch sicherlich dein Unternehmen so gebaut, dass es auch zu dir und deinem Familienleben passt. Wie sieht das bei dir ganz konkret aus?
Im Laufe der letzten 6 Jahre immer mal anders, muss ich sagen. Also es hat sich total mitentwickelt und das ist mir auch wichtig, mir diese Freiheiten immer zu erhalten. Also ich habe ja, wir sind mittlerweile 2 Inhaberinnen und haben ein Team aus Freelance-Coaches und eine Assistenz mit dabei. Und diese ganzen Entwicklungsschritte, die haben natürlich das Unternehmen auch total verändert. Wir sind gerade auf dem Weg in die GmbH, da kommen noch Festangestellte jetzt dazu. Also es ist halt sehr dynamisch. Was mir, wie gesagt, wichtig ist, ist, dass es sich meinem Leben anpasst. Und in der ersten Zeit, wie gesagt, das war Corona, da war es ehrlicherweise sehr, das Business hat sich meinem Leben angepasst oder den Gegebenheiten, mit denen wir dann alle so konfrontiert waren. Da ist sehr viel weniger fürs Business passiert, als ich das wollte. Das möchte ich, also ich glaube, diese Frustphase, die kennen alle, die in der Zeit einfach gegründet haben. Und da kommt natürlich auch dazu, gerade am Anfang so einer Idee, hat das in dem Familienkonstrukt eine andere Wertigkeit als der Beruf des Partners zum Beispiel, der schon den messbaren Erfolg irgendwie auf dem Konto zeigt. Und das war immer wieder sehr herausfordernd, gerade eben in Zeiten quasi ohne Kinderbetreuung. In der Zeit, und das ist immer das Wichtige, was ich auch sage, du merkst, wenn du auf dem richtigen Weg bist, wenn du die Energie dafür einfach irgendwo hernimmst, egal woher. Also ich war in der Zeit einfach regelmäßig bis nachts um 1 oder 2 am PC, habe meine eigene Webseite gebaut, habe ein Newsletter-Tool eingerichtet, habe Online-Kurse gemacht. Das war einfach für mich dann meine Nachtschicht hintendran. ob das gesund ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber wenn man im Flow ist und für was brennt, dann kriegt man die Energie irgendwo schon her. Ja, und ich habe über die Zeit dann immer mehr gelernt, diese Zeiten zu verteidigen und auch eine Wertschätzung dafür erstmal selber entgegenzubringen. Man muss sich ja selber auch erstmal abkaufen, was man da tut, dass das wertvoll ist, bevor man es dann von dem Umfeld erwarten kann, dass die das auch wertschätzen. Und das war einfach ja ein Step-by-Step, es hat sich so entwickelt. Und je größer das dann wird und je mehr Umsätze kamen, desto mehr wurde auch eine Routine draus, weil einfach regelmäßig Kundentermine waren. Und dann stellt sich die Frage nicht mehr so sehr. Ich habe aber über eine lange Zeit auch häufig Kundentermine abends gemacht, wenn der Große eben geschlafen hat, Kundentermine am Wochenende gemacht, wenn ich dann bei Oma sein konnte und habe mich da zurückgezogen. Das mache ich im Moment nicht mehr, weil jetzt mein zweiter eben noch so klein ist, dass ich die Zeiten einfach nicht garantieren kann, dass die flüssig laufen. Mein Mann ist im Schichtdienst, muss man auch dazu sagen, das ist auch noch mal ein bisschen schwierig irgendwie, schwierig und gut, das miteinander zu kombinieren. Ja, also ich habe einfach immer wieder geguckt, was tut mir jetzt gerade gut, wohin kann ich Arbeitszeiten schieben. Und was mir ganz wichtig ist, Julia und mir, wir haben, als wir zusammen gegründet haben, eine Zeiterfassung eingeführt, um für uns selber einfach immer wieder zu sehen, wie viel Zeit habe ich jetzt da reingesteckt, fühlt sich das für mich gut an, fühlt sich das für mich nicht gut an, weil die Wahrnehmung und die Realität sind ja da doch oft so ein bisschen verschieden. Und uns dann auch selber davor zu bewahren, irgendwie unendlich Stunden da rein zu buttern, weil, ja, das soll halt auch nicht der Plan sein, ne?
Super guter Punkt. Also das sagt man immer so, nicht? Track deine Zeiten und so weiter. Aber ich glaube auch, das ist für einen selbst wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, es ist auch tatsächlich nicht zu unterschätzen, wenn man eben im Tandem gründet, weil es schon einfach wichtig ist, dass es auch, ja, dass es einfach, ja, klare Messbarkeiten trotzdem gibt, auch wenn man das nicht gegeneinander aufrechnen will. Aber ich glaube, das schafft einfach so eine zusätzliche Sicherheit, dass das nicht zum Streitpunkt irgendwann
mal wird. Ganz genau. Ja, so haben wir das von Anfang an gesehen.
Warum hast du denn dich dann nochmal geöffnet und hast sozusagen Julia mit reingeholt? Was war da so dein Beweggrund?
Mir hat Austausch gefehlt. Also ich hatte so Masterminds mit anderen Selbstständigen, die an ähnlichen Punkten standen. Aber wie das so ist, also bestimmt auch viele hier schon erlebt, es ist schwierig, eine Gruppe zu finden, die wirklich das richtige Commitment hat, wo das dann nicht ständig verschoben wird oder einer ist gerade nebenbei im Supermarkt. Und die Unternehmen entwickeln sich so unterschiedlich. Gerade auch bei Müttern, weil je nachdem, welche Phasen da gerade sind, wo da gerade nochmal was neu geboren wurde oder keine Ahnung, ist es schwierig, irgendwie auf dem gleichen Punkt zu bleiben. Und je weiter sich das auseinanderentwickelt, desto schlechter kann man sich dann wieder austauschen. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt. Und ich glaube, ich habe mein Umfeld, mein privates Umfeld damit dann irgendwann einfach des Todes genervt. Weil die das natürlich alles auch nicht verstehen. Also ich komme aus einem Umfeld, wo überhaupt niemand selbstständig ist, geschweige denn mit einem Online-Business. Und ich wollte irgendwie dieses Gefühl haben, wie früher im Konzern zusammen in einem Meeting sitzen, coole Ideen kommen zusammen. Und ja, das machen wir jetzt. Und ich habe auch gleichzeitig einfach immer wieder gemerkt, mir fehlen Hände. Also ich war dann relativ schnell, muss ich sagen, an einem Punkt, wo ich immer wieder ausgebucht war. Aber da kommt es wieder, die Zeit, die nicht 1:1 vergütet wird als Arbeitszeit, die war nicht so wichtig und ist immer wieder hinten runtergefallen. Also hatte ich keine Zeit für Marketing, für Weiterentwicklung. Und dann bin ich immer von einer Phase der Ausgebuchtheit in so eine gähnende Leere gefallen und musste wieder das Rad wieder komplett neu antreten. Und hatte so viele Ideen in meinem Kopf und die habe ich bis heute in meinem Kopf. Und ja, ich habe für mich gedacht, 2 Hände mehr könnten das einfach viel schneller und besser realisieren als ich alleine. Und dann habe ich relativ zufällig Julia über Instagram kennengelernt, wo sie sich so ein bisschen als Mom-Bloggerin aber zu so einem Vereinbarkeitsthema versucht hat. Und wir sind da ins Gespräch gekommen und als ich mitbekommen habe, sie muss sich jetzt einen neuen Job suchen, weil sie umgezogen ist, war das eine totale Bauchentscheidung nachts um 11, dass ich ihr geschrieben habe, so, ey, steig doch einfach mit ein. Und sie hat sich total gefreut.
Ja, und der Erfolg gibt euch ja recht. Ihr seid jetzt kurz vor der GmbH-Gründung und so. Das ist ja alles super gute Zeichen. Was glaubst du, was sind so die Erfolgs- Punkte gewesen, warum das jetzt sich so gut bei dir entwickelt hat, bei euch?
Ganz vielfältig. Also erstens ergänzen Julia und ich uns extrem gut. Julia kommt aus dem öffentlichen Dienst, ich aus dem amerikanischen Großkonzern. Unterschiedlicher kann das kaum sein. Von den Erfahrungen und Skills, die man mitbringt. Und so haben wir dann auch nach und nach unsere Aufgaben in unserem Unternehmen verteilt. Dann sind wir einfach unseren Werten sehr, sehr treu und wir sind halt selber auch unsere Zielgruppe. Ne? Also wir verstehen einfach genau, was geht in den Leuten vor, wo drückt der Schuh, machen deswegen auch Angebote, auf die andere gar nicht kommen. Also wie Coachings am Abend, weil es einfach leichter sein könnte oder dass man auch bei uns super spontan die Termine absagen darf, weil wir wissen, dass Kinder morgens plötzlich anfangen zu fiebern, da kann ich nicht 24 Stunden vorher absagen. Ja, also ich glaube, das sind Punkte und dann haben wir uns ein unheimlich starkes Netzwerk aufgebaut in dieser Bubble, wo wir auch niemanden als Konkurrenz betrachten, sondern einfach mehr Menschen, für die dieses gleiche Thema ist, irgendwie mehr gut und wir sehen überall so starke Anknüpfungspunkte. Dadurch sprechen sich Sachen natürlich auch rum und das ist auch was ich finde, was viel zu wenige Selbstständige tun, ist, sich in ihrer lokalen Umgebung an die Wirtschaftsförderung zum Beispiel zu wenden, an Förderprojekte, Fördermaßnahmen, weil das einfach super starke Netzwerkpunkte sind. Da sind Gelder, die man gar nicht vermutet, die gerne rausgegeben werden für Gründungsunternehmen. Da sind Programme, die einfach so viel Wissen vermitteln. Und das ist einer unserer großen Pusher gewesen, immer wieder, ob es jetzt für Netzwerk war oder auch für finanzielle Unterstützung, also wirklich sich dazu trauen, nach Hilfe zu fragen.
Toller, konkreter Tipp, danke dir dafür. Ich glaube, das werden viele nicht wissen und vielleicht kann man sich da mal ein bisschen in seiner Region schlau machen. Lass uns mal noch so ein bisschen praktisch in eure Zusammenarbeit reingucken. Nun ist ja so eine Teamarbeit und ihr habt ja jetzt auch schon weitere Leute mit an Bord. Wie organisiert ihr, dass alle so das gleiche Wissen und ihr auf dem gleichen Stand seid? Habt ihr irgendein Tool, mit dem ihr zusammenarbeitet? Trefft ihr euch regelmäßig? Also wie wird so diese Zusammenarbeit zwischen euch gestaltet?
Da würde ich jetzt gerne bessere Tipps geben. Wir sind da selber noch so ein bisschen in Erfindung. Also wir organisieren uns vor allem über Trello, da wir intern mit unserer Assistentin, weil gerade diese Coachings über die Agentur für Arbeit, die haben sehr, sehr viele organisatorische Schritte im Hintergrund. Natürlich, es sind Behörden. Und da muss man wirklich guten Überblick behalten, was da alles noch gemacht werden muss an Zertifikaten und was man dann da alles so machen muss regelmäßig. Da organisieren wir uns so gut es geht in Trello und auch um die Auslastung so zu tracken. Weil letztendlich sind die Coaches, die für uns arbeiten, das sind so um die 8. Es wechselt immer so ein bisschen, also es kommen immer mal wieder dazu, manche widmen sich gerade mehr ihren eigenen Projekten mehr, so, aber so 8 kann man sagen, arbeiten regelmäßig für uns. Wie sind die gerade in ihren eigenen Projekten eingebunden? Wie viele Klienten betreuen die gerade von uns? Wie lange dauert das ungefähr? Also da haben wir aber noch nicht so ein richtig gutes Tool für uns gefunden. Wir probieren immer mal verschiedene Sachen aus. Ist uns aber letztes Jahr auch völlig auf die Füße gefallen. Da hatten wir einen riesen Anfragensturm im Sommer, wo ja viele immer vom Sommerloch sprechen, gerade auch im Coaching-Bereich, gibt es bei uns gar nicht. Und es kamen so viele Anfragen rein und wir ganz fröhlich, ja, kriegen wir hin und haben ganz viel angenommen, um dann festzustellen, die Hälfte des Coaching-Teams saß gerade irgendwo auf Ibiza. ich wollte gerade eigentlich ein bisschen ruhig machen und dann mussten wir das wieder, also dann haben wir das gefangen und einfach sehr, sehr viel mehr gecoacht den Sommer über, als wir das wollten. Genau, da sind wir noch so ein bisschen in der Findung, also Tipps immer gerne her. Insgesamt haben wir mit den Coaches eine WhatsApp-Gruppe, wo einfach ganz unkompliziert und schnell Informationen ausgetauscht werden, neue Klienten reingegeben werden, wobei wir die meistens auch direkter matchen, wo wir glauben, das passt richtig gut von der Persönlichkeit. Ja, und zum Thema Wissen machen wir einfach regelmäßig Schulungen mit denen. Ne? Also wenn die starten, dann haben wir eine sehr umfangreiche Schulung, wo die psychologischen Tests und das ganze Konzept lernen. Da sind wir jetzt gerade zu einem eigenen Videotool umgezogen, weil Teams bei uns sehr viele Probleme gemacht hatten in letzter Zeit. Und wir sehr aufpassen müssen durch diese Zusammenarbeit mit den Ämtern, mit Datenschutz. Und da ist Zoom immer ja so ein bisschen in Klammern. Und ansonsten treffen wir uns einmal im halben Jahr und geben neue Infos rein, zum Beispiel, welche KI-Tipps wir so rausgefunden haben, etc.
Und wie schaffst du für dich persönlich neben den ganzen Geschichten, die du jeden Tag hörst, also Geschichten im Sinne von, dass das ja alles Lebensgeschichten sind und ja auch viel zu verdauen und so, wie schaffst du denn für dich neben dem ganzen Arbeiten und Familienleben so deinen Ausgleich? Wo findest du den?
Gut, dass du mich jetzt fragst und nicht vor einem halben Jahr, weil da hätte ich sehr deutlich sagen müssen, gerade gar nicht. Was aber eben an einem sehr kleinen Kind einfach gelegen hat. Und ich glaube, dass alle, die da durchgegangen sind, wissen, diese ersten 2 Jahre mit den Kindern, die sind einfach wahnsinnig konsumierend, bis die auch wirklich richtig eingewöhnt sind irgendwann, wann auch immer sie starten. Also mein Sohn ist mit 1,5 in die Betreuung gegangen. Und da blieb irgendwie für gar nichts außer dem Zeit. Man muss auch dazu sagen, mein Mann und ich, also ich war ein halbes Jahr in Elternzeit, dann war mein Mann ein halbes Jahr in Elternzeit und dann sind wir beide im 30-Stunden-Modell wieder gleichzeitig losgelaufen und hatten aber noch gar keine Kinderbetreuung. Das haben wir auch bewusst so geplant, also es war jetzt irgendwie nicht, ne? Und haben uns wirklich abgewechselt mit, wer arbeitet oder hat die Kinder, und außerdem war nicht so wirklich viel möglich, wenn ich ehrlich bin. Ich würde es trotzdem immer wieder so machen, muss ich sagen, weil ich auch einfach nicht noch länger von meinem Business getrennt sein wollte, obwohl es super gelaufen ist, aber es ist einfach eine Herzensangelegenheit und ich finde, das darf auch, wenn man gerade wieder Mama geworden ist, darf man dem auch folgen. Und haben einfach bewusst in Kauf genommen, dass es eine anstrengende Phase ist. Jetzt so seit einem halben Jahr schaffe ich es endlich mal, mir im Kalender standardmäßig die Zeiten zu blocken, wo ich zum Sport gehe. Und vor allen Dingen nicht selber Sport irgendwie mache, weil am Ende ist das doch wieder das, was am ehesten aus dem Kalender rausgeschmissen wird, sondern ich habe einen Kurs, den habe ich bezahlt, deswegen möchte ich da auch hingehen. Und jetzt auch einfach immer mehr wieder abends. Also meine richtige Me-Time nehme ich mir eigentlich abends, wenn die Kinder schlafen. Buch in die Hand, guten Podcast ins Ohr.
Das heißt, du hast mittlerweile abends Arbeiten abgeschafft?
Ja, zumindest vorübergehend. Mhm. Also ich kann mir schon vorstellen, weil ich es auch so wertvoll finde für viele Frauen, die eben gerade wieder arbeiten, schon wieder arbeiten und auf der Neuorientierung sind, für die sind die Abendtermine sehr, sehr wertvoll. Und ich hatte jetzt auch, ich sage das so, ich hatte jetzt gerade wieder auch eine Klientin über 3 Monate, die ich abends gesehen habe. Ich schränke das auf jeden Fall deutlich ein gegenüber früher. So, also früher war echt Kinder ins Bett, Spülmaschine an, Waschmaschine, irgendwie nochmal alles in den Trockner und dann ging der Rechner auf, bis mir die Augen zugefallen sind. Das mache ich nicht mehr, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es so 1, 2 feste Abende in Zukunft wieder gibt.
Ja, und wenn der Kleine dann auch noch ein bisschen größer wird und so, nicht, dann wird das sich auch wieder, das hast du ja auch gesagt, nicht? Du hast es die ganze Zeit flexibel gestaltet und das ist ja so der große Vorteil, den wir haben. Bei der Selbstständigkeit, da gibt es dann auch noch ein paar Herausforderungen, aber das ist schon auf jeden Fall ein guter Vorteil. Wenn du jetzt sagst, du liest ja auch und gibt es denn ein Buch oder eine Methode oder irgendeine inspirierende Geschichte, die dich auf deinem Weg bis hierhin besonders geprägt hat, die du auch anderen so mitgeben willst, gerade wenn es so ums Thema ja, Selbstfindung letztendlich ja geht. Jobfindung ist ja genau dieses Thema.
Ja, ich muss sagen, ich habe gelernt, dass meine Buchempfehlungen nicht immer so allgemeinverträglich sind, weil ich doch ein bisschen nerdig unterwegs bin, was das angeht. Geht dann doch immer sehr tief irgendwie in psychologische Dinge rein. Ich habe allerdings mal ein Buch gelesen, das habe ich extra eben noch rausgesucht, und zwar ist das Berufsglück von Julia Glöhr. Ich glaube, die Methode, die sie vorschlägt, ist nicht für jeden unbedingt was, was man wirklich selber umsetzt. Aber ich finde den Gedanken hinter ihrer Vorgehensweise richtig und die Reise, die sie da beschreibt, auf jeden Fall inspirierend. Also das kann zum Beispiel Mut machen. Eine Methode, die ich empfehlen kann, wo man gut alleine schon mal reinstarten kann. Also es kommen auch viele zu uns, die sich schon vorher einige Gedanken gemacht haben und auch schon so einiges an Klarheit für sich bekommen haben, aber über diese letzte Hürde schaffen sie es dann nicht drüber. Also was mache ich jetzt mit den Informationen, die ich habe? Da hilft dann einfach der Blick von außen, weil wir natürlich auch viel mehr Berufe kennen und Möglichkeiten kennen, die man selber, man kennt ja eigentlich immer nur so das, was man selber macht, 3 Berufe links daneben und das, was man im Freundeskreis so hört.
Ja, genau.
Aber womit man gut vorarbeiten kann und sich Gedanken machen kann, ist das Ikigai. Das kennen auch viele. ja, ganz grob, wo ist so der Sweet Spot aus dem, was ich kann, was ich gerne machen möchte, was die Welt braucht. Und die Gedanken, die helfen einfach schon mal sehr gut dabei zu reflektieren, Moment, was mache ich denn eigentlich auch gerne in dem Bereich, wo ich gerade unterwegs bin und was mache ich privat gerne? Und ja, wir sind da auch einfach Schnittmengen.
Okay, das packen wir natürlich unbedingt in die Videobeschreibung und Shownotes. Deine Buchempfehlung und Ikigai schreiben wir da auch nochmal auf, wie es geschrieben wird. Weiß auch nicht immer jeder. Genau. Und natürlich auch alle Links zu dir und zu Mom Career. Da findet ihr alles zu Alicia, was ihr wissen müsst. Und um euch da weiter zu informieren, wenn ihr selber vielleicht gerade an dem Punkt steht und euch fragt, wie geht's jetzt weiter? Soll es eine Selbstständigkeit sein? Deshalb seid ihr hier im Podcast gelandet oder doch wieder eine Anstellung? Ich kenne dieses Thema auch wirklich gut. Ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss noch 10 Fragen stellen, die ich immer jeder Podcast-Gästin stelle. Du kannst einfach mit dem einen oder anderen antworten. Wir lernen dich dadurch einfach noch ein bisschen besser kennen. Also, wir starten. Tee oder Kaffee?
Tee.
Ist hier auch nicht so häufig vertreten.
Es war auch lange Kaffee, aber die Schwangerschaften haben es mir einfach versaut, muss ich sagen.
Ja, das verstehe ich. Dann beim zweiten Mal, ja, ich habe bei meinem ersten Kind ja auch ewig keinen Kaffee getrunken. Wenn man dann es noch ein zweites Mal hat, ich glaube auch, irgendwann ist man dann durch mit dem Thema. Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig.
Analog oder Digitalplan?
Digital.
E-Mail oder Telefon?
E-Mail.
Nachtigall oder Lerche?
Ja, im Herzen Nachtigall, aber durch meine Kinder im Moment gezwungenermaßen Lerche.
Was ist so eure Aufstehzeit?
5.15 Uhr, sehr genau.
Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Ich habe 5.30 Uhr, aber 5.15 Uhr ist, oh Gott, alles mit einer 5 davor ist immer indiskutabel, finde ich.
Ja, bald kommt die Zeitumstellung, dann ist es hoffentlich ja, 6.15 Uhr.
Aber die haben wir letztes Jahr irgendwie komplett ignoriert, deshalb ich bin gespannt, ob sich das wirklich auswirkt. Virtuell oder vor Ort?
Das ist gemein, weil vor Ort macht wahnsinnig Spaß, aber es funktioniert auch alles so gut virtuell und ist so flexibel, also virtuell.
Hausschuhe oder Socken?
Socken.
Instagram oder LinkedIn?
Instagram.
Auto oder Bahn?
Auto. Fahrrad.
Fahrrad, ja, sehr gut. Muss ich auch mal zur Auswahl stellen. Und letzte Frage, Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Kinderbauernhof,
ja. Super, vielen Dank, liebe Alicia. Ich danke dir sehr für deine Zeit und vor allem für die wirklich vielen konkreten Einblicke hier in das ganze Thema Jobprofiling, jetzt für das Thema rund um Mütter natürlich, aber das können, glaube ich, auch andere Gruppen natürlich auf sich münzen. Das ist ja trotzdem insgesamt das Thema, wie findet man überhaupt das, was man eigentlich machen will. Ich finde es eine tolle Arbeit, die ihr da macht und es ist sehr viel wert, dass es euch gibt. Also macht weiter so, aber ihr seid ja auf einem super guten Weg und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin.
Vielen, vielen Dank.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.
Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.